Ja, schönen guten Abend. Ich bin Joachim und ich möchte gerne mit euch eine Runde lästern. Normalerweise stehe ich da und erzähle was über Datenschutz und über kirchlichen Datenschutz und die rechtliche Seite davon und die moralische Seite. Verdiene damit aber kein Geld. Mein Geld verdiene ich als Sysadmin für einen großen Logistikdienstleister in Bonn. Und in der Eigenschaft arbeite ich halt zum Glück ausschließlich auf Linux-Maschinen, darf da auch vor mich hin skripten, was mir sehr großen Spaß macht, stolpert dabei aber immer wieder über Sachen, bei denen ich mir an den Kopf fasse und sage, das darf nicht wahr sein. Und da habe ich mich dann einen Vormittag mal so sehr aufgeregt, dass ich mir dachte, okay, das gießen wir jetzt mal in Form eines Vortrags und zeigen mal so, was es an, sagen wir, Unschönheiten im Bash-Scripting gibt, die man vermeiden kann. Kurzer Disclaimer vorneweg, ihr solltet jetzt nicht damit rechnen, dass hier großer High-Level-Kram passiert. Wir gehen ganz runter, so Shell-Scripting für ganz Blöde, wo ich allerdings auch behaupte, dass genau da schon die ersten Ekligkeiten passieren. Und dann gucken wir mal, was man da machen kann und wie man es besser machen kann. Wie ich schon sagte, ich bin eigentlich auch kirchlicher Datenschützer, das heißt, der ganze Kram ist natürlich auch dann auch ein wenig mit Kirchenbegriffen gewürzt, weil ich mir dachte, wenn ich schon lästere, dann wenigstens mit sprachlichem Stil. Rhetorik, warum habe ich es Rhetorik für Sysadmins genannt? Die ganzen Skripte, über die ich gestolpert bin, das war im Prinzip ein Vormittag, bei dem ich mal ein paar Server migrieren musste und dann logischerweise auch das, was da drauf installiert war. Die ganzen Skripte, über die ich so gestolpert bin, die liefen. Das war nicht das Problem. Es wusste nur keiner, warum. Da hat man drauf geguckt und hat da alles Mögliche gesehen, aber man wusste jetzt auch nicht, ist das jetzt alles oder ist da noch ein anderes Skript, das mit dem Wechsel wirkt? Wo kommen die Daten her, die sich dieses Skript holt? Man war sich einfach unsicher. Aber wie schon gesagt, das Ganze lief. Und deswegen habe ich mir gedacht, es geht ja nicht darum, dass meine Skripte laufen. Es geht bei Sprache ja auch nicht nur darum, dass ich das Richtige sage, sondern es geht auch bei Rhetorik darum, dass ich es auf die richtige Weise erzähle, dass ich es so erzähle, dass die Leute es verstehen. Und wenn ich ein Shell-Skript schreibe, das ganz toll funktioniert, aber bei dem keiner so richtig weiß, ja, was geht denn da eigentlich vor, dann bin ich der Meinung, habe ich ein Problem. Jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, bei dem, was ich gleich so erzählen werde, naja, gut, weiß ich schon längst, oder wie man dann so im etwas theologischer angehauchten Umfeld sagen würde, wohlan, die frohe Botschaft hört ich längst. Allein mir fehlt der Glaube, ich frage dann zurück, warum lebst du dann in Sünde und schreibst weiter so furchtbares Zeugs? Werden wir sehen. Erste Frage an Admins, warum schreibt man Skripte? Weil wir faule Säcke sind. Und zwar in dem Moment, wo eine Sache langweilig ist, wo ich weiß, ich irgendeine große Liste durchforsten muss nach irgendwas, na, da drängt sich doch ein Skript auf. Wenn die Sache kompliziert wird und ich davon ausgehen muss, okay, da übersehe ich doch bestimmt irgendwas, na, dann schreibe ich auch ein Skript. Und wenn etwas wiederkehrend auftritt, wobei wiederkehrend in meinen Augen schon wirklich jede Iteration echt größer 1 ist. Und dann passiert das, was man hier sieht. Es gibt ja die eine linear wachsende Kurve, der Non-Jeek, wie es da steht, der macht sowas halt immer wieder. Das heißt, er hat n Aufgaben, die kosten ihn t Zeiteinheiten, das heißt n mal t, das ist ein linearer Anstieg. In der Anfangszeit auch noch eine ganz tolle Idee. Die faulen Admins sagen sich so spätestens, nachdem die es eine Stunde lang rumprobiert haben, das muss doch irgendwie auch schöner gehen. Dann fangen die an zu skripten, fallen gewaltig zurück in der Abarbeitung oder dessen, was sie abgearbeitet kriegen. Aber dann wird hoffentlich das Skript irgendwann mal laufen und ab dann lehnen wir uns ja zurück und sagen sie, Hannibal aus dem A-Team, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Weil wir dann nichts mehr zu tun haben und einfach genießen dürfen wir unsere Skripte das tun, wozu sie geschaffen wurden. Ich werde jetzt bei den Vorstellen, was ich da so an Skripten und Fehlern sehe, bestimmte Maßstäbe anlegen. Das ist so die Liste an Kriterien, die ich vorschlagen möchte, worauf man achten sollte. Das erste ist, schreibe für die Ewigkeit. Das heißt, wenn ich ein Skript schreibe, dann sollte ich davon ausgehen, dass mich dieses Skript noch lange, lange Zeit begleiten wird. Ich musste irgendwann mal einen Backup-Server aufsetzen, bei dem es hieß, jo, also den setzt du mal ganz kurz auf und der wird nur ein paar Wochen aushalten müssen und danach ist gut. Ich glaube, der Server war 4 Jahre in Betrieb mit einem Skript, das ich zum Schluss bodenlos gehasst habe, weil ich dann später auch gesehen habe, so macht man es nicht. Sollte ich vielleicht auch sagen, die meisten Fehler, über die ich da so herzhaft ablästern werde, die habe ich auch gemacht. Also ich stehe jetzt sozusagen als Geläuterter da und sage, ich werde es nie mehr wieder, doch, ich werde es wieder tun, aber ich werde es versuchen zu vermeiden. Das Zweite ist, was mir nun überhaupt nicht nahe liegt, fasse dich kurz bei Skripten. Man sollte versuchen, behaupte ich mal, die einigermaßen knapp zu fassen. Wir kommen noch dazu, dass das auch kein Absolutum ist. Sei monoglott, sprich, ich sollte es vermeiden, behaupte ich. Irgendwas zu greppen, das pipe ich dann in Set rein, von Set geht das dann in Org rein und der Org, der packt das vielleicht dann noch irgendwo anders hin, das Ganze wird dann von PHP noch weiter bearbeitet oder von weiß der Himmel was, also dass ich dann so eine Skriptsprache an die nächste Reihe, nur weil ich feststelle, dass dieses eine Problem in dieser einen Skriptsprache besonders toll zu lösen ist, das Problem ist nur, wenn ich dieses Skript mal irgendwann an irgendwen anders abgeben muss, dann wird er mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens eine dieser Skriptsprachen nicht verstehen, das heißt, ich müsste eine Möglichkeit finden, oder ich behaupte, es ist besser, wenn er sich an einer Sprache die Zähne ausbeißt, als wenn er es an 3 oder 4 machen muss. Erwarte wenig von deinem System. Wenn ich Shell-Skripte schreibe, dann habe ich normalerweise, oder dann versuche ich, eine Solaris 8 oder 9 Maschine im Hinterkopf zu halten, mit einer normalen Born, nee, ja doch mit einer Born-Shell drauf, VI, und dann hört es auch schon langsam auf. Und dann vielleicht eben nicht den GNU-Org, sondern irgendeinen. Und dann auch nur Perl in der Grundausstattung, nicht mit vielen schönen Modulen drin. Warum tue ich das? Nicht, weil ich selbst quälerisch veranlagt bin, sondern weil ich davon ausgehen muss, dass dieses Skript irgendwann nochmal woanders eingesetzt wird und der arme Kerl vielleicht dann nicht die Zeit hat, sich dann zig Module nachzuladen, sondern dass der im Idealfall dieses Skript mit möglichst wenig Voraussetzungen installiert bekommen möchte, ohne jetzt eine große Installationsanleitung zu haben, die ihm dann noch andere Sachen bringt. Nutze Optionen und vermeide Redundanz. Also auch so Sachen wie 3 hintereinander geschaltete Grabs. Es gibt immer Situationen, in denen die absolut sinnvoll sind, aber ich sehe die auch in Situationen, wo ich sage, nee, da ist es nicht sinnvoll. Optionen, das ist auch so eine Sache. Häufig wird begründet, warum Leute irgendwelche grauenhaften Konstrukte abgeben, damit, dass die den Output ja gar nicht anders bearbeiten konnten. Und in vielen Fällen hat sich vorher auch schon einer darüber aufgeregt, und meistens dann auch die Tools mit einer Option versehen, die genau dieses Problem handhaben. Die wenigsten Leute haben bloß in die Manpages ausreichend lange reingeguckt, um diese Option gesehen zu haben. Zumindest mal dann mal gucken, ob die Manpage sowas hergibt. Das nächste, ich meine, das ist nichts Neues. Variablen benutzen, Parameterdateien benutzen. Einfach um das Skript flexibler zu halten, ist ja auch jetzt nichts Unerwartetes. Kommentiere den Code, das werden die meisten Leute vielleicht noch einigermaßen nachvollziehen können, aber auch, dass es den überhaupt gibt. Ich habe zum Teil Systeme gesehen, auf denen wunderschöne Skripte liefen, bei denen man auch beim näheren Hingucken gesagt hat, jo, der Kerl hat es drauf, aber man wusste einfach nicht, dass sie liefen und welche anderen Skripte da noch irgendwas reingebastelt haben. Dann hat man erstmal von weiß ich, 50 Usern die Cron-Tabs durchsucht, um zu gucken, gibt es da irgendwo einen Cronjob, der die Daten liefert, die von dem Ding überhaupt bearbeitet werden? Und wo holt er sich das Zeugs her? Das war mitunter nur unter detektivischer Kleinstarbeit rauszufinden, wenn die irgendwo reingeschrieben hätten, jo, wir haben diesen Skriptapparat laufen und dann ist dann alles gut, hätte ich mir so ein paar Stunden Arbeit schenken können. So aber nicht. So, und dann vielleicht der wichtigste Punkt. Man sollte keine der hier aufgezählten Regeln als Absolutum nehmen. Das heißt, es gibt immer eine Situation, in der man so eine Regel mal ein bisschen flexibler sehen kann. Es gibt bestimmt immer auch mal eine Sache, wo man, weil das entsprechende Set-Konstrukt vielleicht ein bisschen eklig geworden wäre, dann doch vielleicht ein Grep davor schaltet. Na, also ich verkünde hier nicht Gottes Wort. Deswegen locker bleiben und eben auch mal 5 Grad sein lassen können. So, jetzt fangen wir an. Die Versuchung naht. Wie ist die klassische Geschichte eines schlecht geschriebenen Skripts? Der Chef kommt an und sagt, zeig mir die Größe unserer eingebundenen Platten. Naja, die F-H, so sieht's aus. Naja gut, damit wäre ja die Sache noch nicht zu Ende. Wir sind immer noch im grünen Bereich. Jetzt kommt der andere und sagt, naja, ich will eigentlich nur die Festplatten sehen. Na, der erste Ansatz ist, ich grappe mir alles raus, was irgendwas mit Device-Dateien zu tun hat. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Also hier sieht es ja noch vernünftig aus, aber hier haben wir auf einmal ein Device, aber es hat keine Größe mehr. Naja, wir gucken mal zurück. Liegt daran, dass der DF-Befehl aus Übersichtlichkeitsgründen hier diesen Zahlenumbruch drin hat. Ist ja auch, na, mein Gott, also ich...
Du hast eine alte Version vom DF.
Das kann gut sein. Das ist jetzt, was ist das für ein System? Nee, warte mal, das habe ich auf meiner... Ja, kommt, ja. Ach, du nimmst die Pointe weg. Mann, haben wir hier. Ja, guck. Geht doch, genau. Ja, so ist schön. Und da muss ich übrigens zugeben, also auch da jetzt sozusagen Selbstentblößung. Ich kannte diese Option lange Zeit nicht und habe einen riesen Aufwand geschrieben, um diesen Zeilenumbruch irgendwie verarzten zu können. Also wie schon gesagt, ich bin ein Sünder. Das hier nimmt einem natürlich schon jede Menge Arbeit ab. Sieht auch viel schöner aus. So, bis jetzt auch noch, alles im grünen Bereich. Chef sagt weiter, jetzt will ich aber die UDES und TrueCrypt-Dateien Laufwerke nicht mit dabei haben, okay. Dann schmeiße ich halt die Devs und die TrueCrypts raus und dann, Quatsch, ich grab hier nach Dev und dann schmeiße ich die TrueCrypt-Laufwerke raus und dann habe ich das hier. Naja, gut. Jetzt beginnt Sodomie. Also mit anderen Worten, wir bringen Sachen zusammen, die nicht zusammengehören. Dann fragt der Chef, naja, was ist denn das addiert? Okay, dann komme ich also an und hole mir das zweite Feld her, ist ja tabellarisch, und stell fest, kommt nicht raus. Ja, warum? Weil hier weil hier mehrere Freizeichen sind. Ich weiß mitunter auch nicht, wie viele kommen. Na gut, kann ja nicht so schwer sein. Also gehe ich ran, nehme mir die ganzen Freizeichen hier, squeeze die zusammen und dann kann ich auch tatsächlich mir das zweite Feld angucken und siehe da, es kommen Zahlen raus. Ja gut, die muss ich noch addieren. Also bohren wir eine Vorschleife drumherum, holen uns das, was ich hier gerade... Addieren das, ne, und kommt raus. Sieht blöde aus. Ja, warum das denn? Ja, ich habe vorher, bevor ich das Kommando abgesetzt habe, ein paar Mal probiert. Habe vergessen, den Wert zu initialisieren. Ja gut, also dann den noch davor. Das wird es jetzt ja wohl sein. Jetzt kommt der Hochmut. Ja, wir bewegen uns immer durch das große Sündenregister durch. Was ist das in Gigabyte? Na gut, also ich nehme mir den ganzen Kram jetzt her. Und jetzt kommt meine Lieblingsskriptsprache Org. Da schmeiße ich das Ganze jetzt rein, teile das durch 1024 hoch 2 und gebe das Ganze als Float aus und ich bekomme das hier raus. Die Zahl stimmt. Das da drüber auch, aber naja. So, und jetzt kommt das Eitelkeit. Ich nehme diesen Mist ernst und pack den in die Crontab. Und dann sieht das so aus. Und dann mailt, achso, dann pipet das Ganze dann natürlich aufs Mail rein und da haben wir einen Hostname drin und ab die Maus, ne? So. Spätestens jetzt bin ich der Sünde anheimgefallen, denn das versteht kein Mensch mehr. Und ich habe ein Skript geschrieben, das mich jahrelang begleiten wird. Und mein Nachfolger wird es auch begleiten und er wird mich hassen. So. Und jetzt kommen wir zu dem Beispiel, das ich an jenem bewussten Vormittag auf meinem Server vorgefunden habe. Von diesem Skript kann ich übrigens erfolgreich die Urheberschaft bestreiten. Also okay, was er hier oben macht, ist ja alles noch in Ordnung. So, jetzt geht er ran, nimmt sich also offenbar diese Template-Datei her. In dieser Template-Datei steht dieser Platzhalter drin, ersetzt das Ganze also durch das Datum, schickt das Ganze dann in eine Skriptdatei rein, um die dann anschließend aufzuführen. Da fragt man sich, warum erzeugt er zwischendurch diese Datei? Warum führt er das nicht direkt aus? Die Antwort lautet, ich weiß es bis heute nicht. Also ich habe es echt nicht verstanden. Und es ging auch so. Also ich habe das Ganze natürlich jetzt in einem zusammengefasst. Und dann fragt man sich, warum schreibt er jedes Mal diesen elendlangen Pfad dahin? Da vertippt er sich doch irgendwo mal. Oder na gut, er wird es mit Copy und Paste gemacht haben. Aber das, also ich weiß nicht, ob ihr auf Anhieb gesehen habt, was das Skript macht. Also ich habe erstmal ein bisschen gucken müssen, bis ich die ganzen Pfadnamen da von irgendwelchen sinnvollen Text auseinanderhalten konnte. Na gut, also wir sehen, glaube ich, auf Anhieb, das hat Ausbaupotenzial. So, der hat mich ja natürlich noch mit einem weiteren Skript beglückt, nämlich dem hier. Ich meine, im Prinzip das Gleiche, also er setzt ein WGET ab Und er schreibt offenbar in dieses Verzeichnis irgendwas, was er sich hier rauslädt. Und naja, achso, das ist genau, das ist nämlich dieses Skript, das dann davon erzeugt wird. So, da kann man zur Not noch sagen, naja gut, drei Wegert-Kommandos, jetzt mach dir mal nicht in die Hosen, das kann nicht so schlimm sein. Ja, das Skript sieht zum Schluss so aus.
Okay, Pointe angekommen.
So, das Skript, das ich danach geschrieben habe, okay, dafür gibt es keinen Schönheitspreis. Also man könnte sich jetzt zum Beispiel überlegen, ob man das nicht noch abgekürzt kriegt. Aber warum ich zumindest das hier einen Ticken besser finde, ich habe zumindest eine Liste an Servern, die ich abklappere. Ich habe eine Liste an Dateien, die ich abklappere, in denen ich auch mit einer Variable und nicht mit irgendwelchen Set-Kommandos arbeite. Und mein eigentlicher Algorithmus beschränkt sich auf das hier. Ich gehe also meine Skript, meine Server durch, ich gehe meine File-Liste durch und dann hole ich mir das mit einem Wget-Kommando. Sollte ich vielleicht auch sagen, ich bin nicht der Skriptkönig vor dem Herrn. Ich glaube euch gern, wenn ihr nachher ankommt und sagt, okay Junge, das hättest du auch noch kürzer hingekriegt. Ich sage nicht, dass das perfekte Skript ist, aber ich sage es, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es zumindest etwas besser ist als das vorher. Es ist zumindest auch wartbarer. Dann an dieser Liste kann ich noch rumbasteln. Also man könnte sich jetzt darüber streiten, ob man das vielleicht in einem Array hätte unterbringen können. Also, aber es ist nicht ganz so furchtbar wie das vorher. Geht ja weiter. Also, was macht er hier? Er holt sich einen Timestamp her. Dann holt er sich offenbar seine Ethernet-Devices, grabt nach Ethernet-Adre. Dann hat er da irgendeinen so einen wilden Replace-Ausdruck. Also er schmeißt da irgendwas raus. Da zwei Sets hintereinander ja immer besser sind als nur eins, packt er also dahinter nochmal irgendwas, schneidet also auch da wieder irgendwelche Freizeichen weg. Dann sucht er offenbar nach dem Punkt und dann holt er sich das vierte Feld. Was könnte das sein? Ja, ich wiederhole es nochmal. Also letzte Stelle der IP-Adresse holt er sich. Es tut ganz bestimmt das, was es soll, aber es ist in meinen Augen nicht so besonders schön geschrieben. Dann also erzeugt er da offenbar wieder wild irgendwelche Pfade, die auch wieder wiederkehren. Und was macht er dann? Dann holt er sich, er holt sich einen Pfeil, dann schreibt er da wieder wild dran rum. Also man fragt sich, was macht er da gerade? Und dann kopiert er offenbar wieder irgendwas hin und her. Also man braucht wirklich Zeit, um grob zu verstehen, was das Skript tut. Ich behaupte, man kriegt es etwas schöner hin, indem man zum Beispiel den ganzen Kram, den er da mit seinen langen Faden anstellt, einfach in Variablen reinpackt. Dass man auch zum Beispiel versucht, solche Backtick-Kommandos nach Möglichkeit weiter vor in den Skript zu ziehen, damit die hier unten nicht den Code verwirren. Okay, also hier habe ich natürlich auch geschlurrt. Aber letztlich behaupte ich, ist diese Schleife hier ein bisschen kürzer, ein bisschen prägnanter, leichter zu lesen, vor allen Dingen, weil ich hier oben dann vielleicht auch noch mit einigermaßen aussagekräftigen Variablennamen arbeite, dass ich dann also und auch eine Versionsnummer, dass ich auch weiß, ob ich wirklich auf der aktuellen Version des Skripts rumschreibe, dass ich zum Beispiel auch sage, wer hat das Ding verbrochen, wen kann ich notfalls anschreiben, falls ich nur irgendwas nicht begreife. So behaupte ich, ist es zumindest graduell schöner. So, kommen wir mal zu so ein paar anderen Klassikern, die es gibt. Das Kommando hat jeder von uns schon mal abgesetzt. Ich logischerweise auch. Also man sucht nach dem Apache-Prozess und weil man dann gerne auch noch den grep-Befehl abgeliefert bekommt, der dann auch noch in der Prozesstabelle steht, grept man sich selbst raus. Und ich behaupte, das hier ist meiner Meinung nach zumindest das elegantere Konstrukt. Ist klar, was an der Stelle passiert. Ich gebe zu, das ist ein dreckiger Trick und ich musste auch ein paar Minuten, ich muss immer wieder neu überlegen, muss ich es zugeben, also vielleicht spricht das auch gerade gegen meine eigene Argumentation. Ich suche nach einem Ausdruck, der möglicherweise den Buchstaben H enthält. In der Prozessliste taucht genau dieser Ausdruck auf. Er sucht aber in Wirklichkeit natürlich nach dem Apache-Daemon. Das heißt also, dass der grep-Befehl, also in der Prozesstabelle taucht dieser Befehl auf, der ist ungleich dem hier. Das heißt aber, dass dieses grep-Kommando wirklich nur den Apache-Prozess finden wird und nicht den eigentlichen grep-Befehl, der danach sucht. Ist, wenn ich das in einer halben Minute erklärt bekomme, ein bisschen schwer verständlich, aber der Foliensatz ist auch online. Hm? P-Grep, ja. Zum Beispiel, ja. Gebe ich dir recht, ja. Was haben wir hier als nächstes? Cat MyFile, also ich gebe irgendeine Datei aus. Ich greppe nach einem Ausdruck und schmeiße dann den vorderen Teil bis zum Gleichheitszeichen weg. Okay, es handelt sich dabei also offenbar um eine Parameterdatei, in der irgendwelche Werte gesetzt werden. Und da fragt man sich doch, warum suche ich nicht einfach nach dem Ausdruck? Was meinst du?
Search den File und dann use the variable.
Oder das, ja. Auch eine Möglichkeit. Okay, ich glaube, das muss ich mal wirklich in Wiki reinschmieren. Ja, sowas zum Beispiel. Oder in dem Fall habe ich jetzt mir gedacht, okay, dann suche ich einfach nach einem Gleichheitszeichen und nehme den rechten Teil davon. Also dann spare ich mir zumindest dieses Hintereinandergeschalte von grep und set. So, was wird auch noch gern gemacht? Da kann man sich jetzt wirklich drüber streiten, ob das... Ich sage, warum ich das lieber mag. Kann aber sein, dass ich da... Also da lasse ich mich auch gern korrigieren. Also jemand sucht nach einem Prozess, sucht dann also nach dem Apache und lässt sich dann, damit er an die PID reinkommt, das zweite Feld ausgeben. So, und da bin ich der Meinung, wenn ich den PS-Befehl habe, kann ich dessen Ausgabeverhalten doch definieren. Und dann lasse ich mir gleich schon mal die PID und das Kommando ausgeben. Und dann kann ich nämlich einfach durch ein Read-Kommando mir das ausgeben lassen. Der Vorteil dieses Konstrukts, behaupte ich, ist erstmal der, dass ich die Tatsache ausnutze, dass ich den PS ja zu einem bestimmten Verhalten zwingen kann. Also zwingen kann, dass ich ihm sagen kann, ich möchte, dass meine Ausgabe ohnehin schon so aussieht, wie ich sie dann einfacher verarbeiten kann. Und dann brauche ich auch keinen AWK aufzurufen, der mir dann da irgendwie kunstvoll was rausschneidet, sondern ich nehme Read, das ist ein Built-in-Kommando, dürfte im Zweifelsfall sogar bei der Ausführung ein bisschen billiger sein. Nur so als Idee. Was ähnliches, was auch immer wieder gerne gemacht wird, ist diese Geschichte. Also ich hole mir eine PID, indem ich nach dem SSH-Agent-Prozess suche. Mal sehen. Dann suche ich in der Prozessliste dann nach dem Parameter, nach dem Agent, in dem wo er mit einem Socket verbunden ist. Dann mache ich irgendwas Obskures mit dem Set-Befehl. Ich muss zugeben, ich weiß jetzt gar nicht mal auswendig, was das hier tut. Ich behaupte, dass es einfacher ist, auch wieder gleiches Konstrukt, dass ich mir einfach nur den Prozess suche, den grep-Befehl einigermaßen geschickt formuliere und dann einfach ohne große Set-Kommandos das Ganze mit einem Cut-Befehl erledige. Nächster Klassiker. Wo ist da der Trick? Na naja, gut, ich packe wieder zwei Greps hintereinander, weil ich nach einem Java-Kommando suche, bei dem der Java-Prozess dann bestimmtes Java-Programm aufruft. Warum mache ich das in zwei Greps? Reicht ein Ausdruck doch vollständig aus. Und da behaupte ich mal, da gibt es tatsächlich keinen Grund, warum ich es in zwei Kommandos hintereinander machen sollte. Was auch gerne gemacht wird, sind solche Sachen. Ich greppe nach einem Ausdruck und gebe das dann dem Org zu fressen. Als wenn der Org keine regulären Ausdrücke beherrscht. Deswegen, wenn er das schon kann und wenn ich den schon aufrufe, dann kann ich ihn auch gleich nehmen. Was auch mal wieder gerne gemacht wird, ich habe eine Variable, die hat irgendeinen Inhalt, dann gehe ich an die Variable ran, lasse den riesen Set auf das Ding los, damit er mir irgendwelche den irgendwie zurechtschneidet. Und da sage ich mir, die Bash hat doch diese wunderschönen Konstrukte wie Hash und Prozent und damit kann ich mir doch den vorderen und hinteren Teil einer Variablen abschneiden. Warum tue ich das nicht? Und da kann ich auch gleich sagen, vorne oder hinten abschneiden. Oder was ich auch machen kann, wenn ich schon unbedingt so ein Set-like-Kommando haben möchte, kann die Bash doch von Haus aus. Also ich brauche den Set an der Stelle gar nicht. Das sind so, ne, kann man doch alles mit Hausmitteln erledigen. Was haben wir hier Schönes? Er holt sich den Date-Befehl, dann holt er sich das sechste Feld her Mal sehen, was macht er da überhaupt? Also letztlich schneidet er sich das, den Date-Befehl irgendwie zurecht. Schmeißt dann, ach ja, genau, er sucht, glaube ich, an der Stelle nach der Jahreszahl. Und da sage ich, ich kann mir entweder den Befehl, genau, das war das nämlich. Er versucht die letzten vier Stellen, also ich muss ja an der Stelle jetzt auch echt zugeben, dass jetzt weiß ich da gar nicht mal, was der überhaupt nochmal macht. Das ist, also mal sehen, ich suche, also ich habe das Uhrzeitfeld und davon hole ich mir dann das vierte rüber. Also muss ich an der Stelle zugeben, also entweder, was war der Trick? Also muss ich an der Stelle zugeben, weiß ich nicht mehr. So, was haben wir hier noch? Genau. Man sucht sich eine Liste von Dateien und macht mit denen irgendwas. So, das NS-Kommando an der Stelle braucht kein Mensch. Das kann ich genauso gut so ausführen. Spar mir damit einen Unterprozess und behaupte, bin damit auch etwas lesbarer. Was auch noch gerne gemacht wird, die Abfrage, ob ein String leer ist. Dieses Konstrukt sehe ich immer wieder. Also man guckt also nach, ob der String, in dem die Variable, die ich auf Leerheit testen, auf Leersein testen möchte, gleich dem hier ist. Das Testkommando hat genau dafür eine Option, minus z für minus 0. Das heißt also, wenn dieser String leer ist, dann ist der Ausdruck wahr. Und dann brauche ich nicht dieses komische x da einzufügen und dann zu gucken, wenn also dieses x plus Leerstring gleich x ist oder x plus potenzieller Leerstring, finde ich an der Stelle einfach unschön gelöst. Jetzt muss ich sagen, es gibt eine Stelle, bei der ich dann selbst auch ins Staunen gekommen bin, auch längere Zeit gebraucht habe, um zu verstehen, worum es geht. Klassischer Fall ist, ich habe eine temporäre Datei. Ich möchte zwei Dateien vergleichen, die mir die Ausgabe eines grep-Kommandos zeigen. Naja, also was ich jetzt naiverweise gemacht hätte, ich hätte mir den ersten grep genommen, hätte den in meine erste temporäre Datei geschickt, hätte mir den zweiten genommen, hätte den in meine zweite temporäre Datei geschickt und dann hätte ich einen Diff drüber laufen lassen und natürlich dann hätte die temporären Dateien gelöscht. Muss ich zugeben, fand ich bisher ganz lecker. Was man aber auch machen kann, ist sowas hier. Ich muss zugeben, bis vor ein paar Wochen kannte ich das Konstrukt nicht. Ich möchte mich jetzt gerne blamieren. Wer von euch kennt das? Okay, ich bin nicht ganz alleine doof. Das ist schön. Was hier passiert ist, ich habe ja beim Diff-Befehl immer das Problem, ich muss irgendwelche Dateien haben. Ich muss auf irgendwelchen Dateien dieses Kommando wirken lassen. Was ich jetzt hier mache ist, ich führe dieses Kommando aus und lasse mir einen temporären File-Handle anlegen. Das heißt also, das Diff-Kommando bekommt temporär zwei Dateien, die allerdings niemals in Form einer sichtbaren Datei im Dateisystem angelegt werden, sondern nur in Form zweier temporärer Handles. Ich musste erstmal nachgucken, um zu sehen, wie es funktioniert, muss aber sagen, inzwischen, ich finde es einfach schön. Also es ist kürzer und wenn man das Konstrukt dann auch kennt, in meinen Augen auch ein bisschen eleganter. So. Damit bin ich dann auch schon beim Fazit. Ich nenne es den skriptorischen Imperativ. Schreibe deine Skripte, steht so, dass in einem halben Jahr deine Frage, wer diesen grässlichen Mist verzapft hat, nicht mit du beantwortet wird. Dass man also, ich meine, ist klar, nach einem halben Jahr seine eigenen regulären Ausdrücke noch wiedererkennt und zum Beispiel nicht so einen Hänger hat, wie ich vorhin bei der Folie. Und damit hoffe ich auf eine angeregte Diskussion und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Gibt es Fragen?
Gibt es irgendeinen funktionalen Unterschied zwischen den Backticks und Klammern?
Muss ich zugeben, also die Frage war, ob es einen funktionalen Unterschied zwischen Backtick und Klammern gibt, ja, weil du gerade auf der Aufnahme nicht zu hören bist, deswegen. Ich meine, es gibt keinen, aber ich habe vorhin irgendwen reden gehört, der sagte, es gäbe einen. Wenn einer von euch die Antwort, also wenn es einer besser weiß als ich, was keine Kunst sein sollte, dann bitte aufmerken und sagen. Ich meine, es gibt keinen Unterschied.
Ab ein paar Verschachtelungslevel wird das Cake einfach extrem ekelhaft, also dann will er mit der Dora-Klammer machen.
Okay, also Antwort war ab einer bestimmten Verschachtelungsebene. Okay, kann ich nachvollziehen, ja, weil irgendwo die Per-Kicks nicht mehr sind. Ja.
Dollar-Klammer ist nicht POSIX-Standard.
Dollar-Klammer ist nicht POSIX-Standard, okay.
Noch ein Kommentar zu dem X mit dem Minus Z. Das ist genau der Grund, warum man das mit X und dann mit String macht. Und zwar ist nicht überall Minus Z vorhanden, und wenn du dann auch den X davor machen würdest, dann hättest du unter anderem, nachdem es programmiert wurde, zum Beispiel leer gleich Fu dastehen, was dann natürlich ein Fehler wäre. Und Test ist teilweise, und je nachdem, welche Stelle du hast, wirklich kein Bild im Command. Und es wird dann wirklich ein externer Command in deinem OS aufgerufen.
Okay, also Antwort, also vielleicht auch nochmal Wiederholung. Also ich hoffe, ich gebe dich jetzt korrekt wieder. Erstmal gibt es die Option Z nicht in allen Implementierungen. Ich muss zugeben, ich habe es bisher eben gerade gedacht, dass es überall so drin ist. Also ich habe bisher keine Stelle erlebt, auf der das nicht der Fall ist, aber das kann auch durchaus daran liegen, dass ich auf dem falschen System unterwegs war. Und du sagst, es könnte möglich sein, dass bei Testen auf leer, also wenn ich jetzt habe Anführung, $A Anführung und das dann mit minus Z teste, dass da...
Also angenommen, deine Variable ist leer. Und dann hast du da stehen einfach leer, gleich leer. Dann hättest du quasi einfach als Ausdruck für den Befehl Test nur ein Gleichzeichen, sonst gar nicht.
Deswegen packe ich den ja in Anführungszeichen.
Genau, und deswegen machst du auch das X noch davor, damit auf jeden Fall, wenn leer ist, dann X gleich X dasteht. Damit das auf jeden Fall ein valider Ausdruck für Test
ist. Ja, das ist mir schon klar. Also dass das X an der Stelle sinnvoll ist und das richtige Ergebnis, da brauchen wir nicht drüber zu streiten. Ich bin halt bloß der... Also, ich wusste bis eben nicht, dass die Option minus Z nicht Standard ist.
Nee, also darfst du zum Beispiel auch nicht in Autokonstrukten verwenden. Da musst du Test verwenden, womit das mit X.
Ah, okay. Wusste ich bisher nicht. Ja gut, schön. Wieder was dazugelernt. Fein, danke dir. Also in Autokonstrukten war Antwort, darf man es eben aus den eben genannten Gründen nicht tun. Okay. Was dazugelernt, fein. Ja.
Bei deinem Feindkommando vorher hättest du das X-Arts auch sparen können, weil
beide
Bilder
minus die X-Arts.
Muss man ein bisschen vorsichtig
mit
sein, aber es
kann. Nur bei Glue. Warte mal. Wo habe ich denn dein Feindkommando abgelegt? Wo habe ich hier einen Feind? Warte mal. Ach, da. So. Also mal sehen, was haben wir gemacht? Wir haben nach einer Datei gesucht, die mindestens eine bestimmte Anzahl von Tagen auf dem Buckeln hat und... So, du sagst X-Achse an der Stelle nicht nötig?
Kannst einfach minus delete.
Ach so, du meinst jetzt...
Aber nicht auf
ja.
System.
Ja, also ich muss zugeben, bei Find, also er hat auch diese Exec-Option.
Exec stirbt, wenn es sehr viele Files sind.
Das einmal, also Exec stirbt, wenn es viele Files sind und ich muss zugeben, die Exec-Option... ich habe mitunter ein dermaßen elendes Gebastel, bis Exec das tut, was ich hoffe, dass es das tut. Das liegt aber an meiner eigenen Blödheit. Also das. Okay, also Feind hat auch wirklich eine Delete-Option. Gut, okay. Wieder was dazu gelernt. Schick. Okay, sonst noch?
Ja. Und ich nehme wieder ein Beispiel vorher. Wenn du auch das CMD willst, dann mach einfach die SEO, PID, CMD und dann halt das PGRAP-Resultat von dem Prozess, den du haben willst.
PGRAP, ne? Okay.
Also nochmal, wo du die PID rausgefunden hast.
Warte mal. Das hier, ne? Nee,
also.
Ja, klar.
Und zwar beim zweiten Beispiel, PS-O, PID, CMD und dann Dollar, Klammer auf, PGRAP-D, Leerzeichen-Separator.
Ach so, ja, natürlich. Ja, klar. Also klar, also Vorschlag war, dass das einfach eleganter durch PGRAP zu ersetzen. Ja, natürlich.
Also PGRAP selber gibt nur IDs, aber man kann dann PS wieder sagen, printe die Command-Lines von diesem GPL.
Ja, das kostet
nicht so gut und dann ist da so
echt,
dann
kannst
du es noch gleich weiterkriegen. Nachdem das erste numerisch ist und das zweite
wahrscheinlich
kann. Oh, das könnte man machen. Ja, I stand corrected. Also sagen wir es mal so, ich wäre froh, also ich, wie schon gesagt, ich stelle den Vortrag ja nachher noch ins System ein. Wenn ihr die Verbesserungsvorschläge mir zumindest mailen könntet, weil ich immer froh bin, wenn ich es noch mal einen Ticken eleganter hinkriege. Also habe ich ja auch gesagt, ich habe jetzt hier nicht den der Weisheit letzten Schluss verkündet, sondern das ist halt so, wie ich es machen würde. Und ich merke auch schon, es geht noch deutlich besser. Ja.
Kannst du mal auf die Folie gehen, wo du IP rausfinden möchtest?
Wo ich eine IP rausfinden wollte, wo war die denn nochmal? Ich muss bei der einen Folie wirklich nochmal gucken, was da eigentlich geschehen ist. Wie die hier meinst du, ne?
Ja, genau. Also das IP rausfinden, das könntest du mit einer einzigen Setzeile zum Beispiel machen, die du einfach das Ding jetzt anders rausmachst, dann machst du einfach Pattern Matching und als Ersetzung hast du einfach die komplette Zeile einfach so, dass du sie gematcht hast.
Also was eben gerade gesagt wurde, war einfach ein intelligent formuliertes Set-Kommando dahinter schmeißen und gut, das absolut war, ja klar. Also mit, dass dann eben der... Was meinst du?
Beim nächsten Upgrade von der Betriebssystem muss man Pattern Matching aber anpassen.
Ach so, ja. Ach Gott, hab ich ja... Oh, das wird ja dann... Vernünftig?
Oh, ich denke, von Linux auf BSD ist das genau nicht mehr.
Nee, ist natürlich wahr, was du sagst. Also das ist generell das Problem, das man beim if-config hat. Also ja.
Ja, aber manchmal
grep minus o, weil er dann wirklich nur das zurückliefert, worauf er matcht. Ja, völlig richtig.
Statt if-config IP verwenden.
Ja, statt if-config IP verwenden. Ja. Ja, das ist. Ich muss echt nochmal gucken, was auf der einen Folie los war. Also das ist mir jetzt echt peinlich. Das war, wo war das hier noch? Also da bis da. Genau, was. Also er geht 10 Minuten zurück, dann holt er sich das sechste Feld raus. Das ist dann im Zweifelsfall. Ist im Zweifelsfall dann also, da bin ich jetzt wirklich ein bisschen am Rätseln. Also weil ich das an der Stelle dann ja auch. Also ich schmeiße vier Zeichen weg und dann. Nee. Weiß ich jetzt, also.
Also du machst das Datum minus 10 Minuten.
Ja.
Und dann ist.
Also ich glaube, die Idee an der Stelle war, also wenn ich mir meine Alternative angucke, also. Das Set-Kommando, das ich da bei besser einsetze, tut ja nichts weiter als den Zeilenumbruch wegschmeißen. Das heißt, ich behaupte, der ganze Kladderadatsch hier oben macht eigentlich nichts weiter als, ja, jetzt weiß ich es auch wieder. Ich glaube, das war der Trick. Ich möchte im späteren Verlauf des Skripts, glaube ich, einfach dafür sorgen, dass direkt an dieses Datum wieder was rangeklebt wird. Und
geben Sie Kontext hier.
Also ich glaube, der Trick war der, dass sie da was rankleben wollten und ich bin einfach rangegangen und habe mir die Ausgabe von Date so gleich so hingebastelt, wie ich sie eigentlich haben wollte. Das heißt, ich habe dann, ich glaube, hier wird das Datum noch mit ausgegeben, das wird dann irgendwie umständlich weggeschnitten und stattdessen habe ich an der Stelle halt vorgeschlagen, sich wirklich nur die Uhrzeit ausgeben zu lassen und den Zeilenumbruch am Ende wegzunehmen. Ich glaube, das war der Trick dahinter. Oder der letzte...
Das letzte Zeichen.
Stimmt, ich nehme das letzte Zeichen weg, genau. Das letzte Zeichen am Ende des Strings. Und man kann es dann halt, wenn man jetzt auf den Set verzichten will, eben auch über Built-in von der Shell machen. Das war, glaube ich, der Hintergrund dabei. Also man müsste das jetzt wirklich mal auf der Kommandozeile ausprobieren. Also was mir jetzt zum Beispiel gerade nicht in Sinn will, ist, warum er vier Zeichen wegschmeißt, dann ein Freizeichen und dann das Dollar. Also was in diesen vier Zeichen, die er da am Ende wegschmeißen möchte. Also hier. Aber Sekunden sind doch zweistellig. Also irgendwas... Das sind der Trenner zur zweistelligen Sekundenzahl, sind wir auf drei Zeichen und dann die Minuten. Ah, jetzt habe ich es auch wieder. Ich glaube, der Trick war,
jetzt habe ich es wieder.
Der will Zeilen zusammenfassen, den er auf 10 Minuten gerundete Datumswerte hat. So, jetzt haben wir es. Dankeschön. Er hat auf 10 Minuten gerundete Datumswerte und deswegen schnippelt er sich den ganzen Kram so umständlich zurecht. Und meine These ist halt, man gibt die Uhrzeit gleich richtig aus, schmeißt dann halt die letzte Stelle der Minute weg. Sowas zum Beispiel. Oder meinetwegen hier, das tut genau das Gleiche. Indem er praktisch das letzte Zeichen wegschmeißt. Und dann haben wir eben diese auf 10 Minuten gerundeten Werte. Man könnte noch eine Null hinten dran schmieren, aber das ist, Dankeschön, das war der Trick da gerade. Ja, ja. I stand corrected. Ja. Gut. Also, wie schon gesagt, ich behaupte nicht, der beste Skripter aller Zeiten zu sein, aber wenn ich mir sowas hier angucke, dann sage ich mir, okay, also wohlgemerkt, wenn das einer, also das ist glaube ich auch die zentrale Kritik, die ich da habe, wenn das einer schreibt, der, weiß ich, so als studentische Hilfskraft mal 10 Minuten irgendein Skript runterklimpern soll, dann fände ich das in Ordnung. Der Mensch, der das hier geschrieben hat, hat einen Tagessatz von deutlich über 1000 Euro und eine Berufserfahrung, die deutlich über meiner liegt. Und da hört dann mein Verständnis eigentlich auf, vor allem, weil seine Aufgabe darin besteht, Skripte zu schreiben, die er später nochmal anderen Leuten aushändigen kann und die dann nochmal angepasst werden können. Das ist, glaube ich, auch so der Kernpunkt meiner Kritik. Das wird sein, ja, wird bezahlt pro Byte, wahrscheinlich. Gut, du hast doch, ja. Da war noch eine Frage? Welche Fallfunktion? Ach so, ne, könnte man auch machen. Ja, auch, ja, habe ich nichts gemacht. Also ich habe es wirklich über eine Parameterdatei gehen. Habe ich an der Stelle jetzt nicht. Ich habe mich da entschieden, ich gebe ihm halt eine Liste von Dateien. Genau.
Ja. Hätte man da nicht dann auch wieder mit dem File-Händler arbeiten, wie du es vorhin getan hast?
Wahrscheinlich, ja. Also, nö.
Ich meine, es geht beliebig kompliziert, wahrscheinlich.
Ja. Aber wie schon gesagt, also, was ist das, ne? Gut. Haben wir es dann soweit? Ja, dann wünsche ich euch Happy Scripting.